Wir sind in unserer Themenreihe Lifestyle-Jüngerschaft. Wir machen uns Gedanken über das Fundament, auf dem unsere Beziehung mit Jesus lebt und ruht. Wir kommen heute zum dritten Fundament. Das erste war das Vaterherz Gottes entdecken, sich dessen bewusst zu sein, wer Gott als Vater für mich ist. Das zweite, mir selbst und meiner Identität bewusst zu werden. Und heute kommen wir zu diesem dritten Fundament, das durch dieses Telefon hier ausgedrückt ist. Es geht darum, die Stimme Gottes zu hören. Als ich in den letzten Tagen vermehrt wieder in meinem Elternhaus zu Hause war, kamen mir so Bilder von früher in den Sinn. Ich erinnerte mich an Abende, wo wir als Familie abends zusammensaßen und den Evangeliumsrundfunk gehört haben. Für Leute, die in den 70er Jahren Evangeliumsrundfunk zu Hause versucht haben zu hören, die kennen das, wie da die Schwankungen, die Wellenschwankungen sind. Da ist der Ton mal da und dann hört man nichts. Und manchmal versuchte man dann irgendwie mit dem alten Transistorradio irgendwo im Wohnzimmer oder wo man gerade war, den Platz zu finden, wo gerade aktuell der beste Empfang war. Und vielleicht empfindest du manchmal auch so die Beziehung zu Gott etwas so in dieser Richtung. Man will irgendwie, sehnt sich danach, Gottes Stimme zu hören und sucht so die Möglichkeit, wo und wie kann ich die Stimme Gottes am besten hören? Wie kann ich sein Reden vernehmen? Und da können wir vielleicht die Frage stellen, wie ist das eigentlich mit dem Reden Gottes? Sind da permanent Wellen da und wir müssen sie nur immer gerade finden? Will Gott überhaupt permanent zu mir reden? An die Römer schreibt Paulus einen Gedanken, den ich dabei hilfreich finde. Da sagt er, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Da redet Paulus davon, dass Menschen sich von dem Geist Gottes leiten lassen. Wenn Gott uns leitet, dann kommuniziert er ja, dann will er uns irgendwie einen Weg weisen und zeigen, wie wir leben sollen. Und wenn Gott ist, der zu uns redet, was kann es dann Größeres und Schöneres für uns geben, als dass wir es lernen, unser Herz und unseren Blick und unsere Sinne auf ihn auszurichten, um sein Reden und sein Führen, sein Leiten wahrzunehmen. Und das führt uns zu dieser Frage, ja, wie spricht Gott eigentlich? Gibt es diesen einen Weg, wenn ich den weiß, dann weiß ich, wie das funktioniert mit Gott und mir. Und dann funktioniert das. Aber Gott redet so vielfältig zu uns Menschen, wie wir Menschen unterschiedlich sind. Gott hat zu jedem Menschen seinen individuellen Weg, wie er mit ihm kommuniziert und sich bei ihm deutlich macht. Und das finde ich so tröstlich, dass Gott nicht so ein 0815-Schema hat, dass er uns allen überstülpt, sondern dass er mit jedem Einzelnen von uns seinen Weg hat. Und ich möchte uns heute ermutigen, dass wir uns darauf einlassen, mehr zu verstehen, wie Gott mit dir persönlich reden möchte. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Die Schafe kennen die vertraute Stimme ihres Hirten. Und du darfst die vertraute Stimme deines Herrn, des Herrn Jesus, kennenlernen, mehr und mehr und vertraut werden mit seinem Reden, mit seiner Stimme. Und ich dachte, es wäre doch so klasse, wenn das mit der Stimme Gottes so wäre, wie wenn ich ins Auto steige, mein Navi einschalte, den Ort eingebe und dann ertönt die Stimme und ich weiß genau, wo und wie ich entlang muss. Es gibt zwar Parallelen und Ähnlichkeiten in dem, wie Gott uns führt, aber es ist nicht immer so eindeutig und es ist nicht immer so, dass ich auf dem Display genau weiß, da vorne 200 Meter, dann muss ich rechts abbiegen. Und wenn ich vorbeigefahren bin, dass der Navi sagt, bitte wenden. Wir alle brauchen die Führung Gottes, aber wir alle können sie auch erleben. Und ich möchte gerne noch zwei kurze Vorbemerkungen voranstellen. Das eine ist aus Psalm 47, wo wir lesen, hab deine Lust am Herrn, und er wird dir geben, was sich dein Herz wünscht. Ich glaube, dass das etwas vom Wesentlichsten dabei ist, dass mein Herz so auf Gott ausgerichtet ist, dass ich meine Freude an ihm habe, meine Lust am Herrn zu haben. Und das für mich das Größte ist, dass ich seine Stimme höre und seinen Weg gehen will. Und was könnte Gott sich mehr wünschen, als dass unser Herz auf ihn ausgerichtet ist, dass wir ihm folgen wollen. Und Menschen, die so auf ihn ausgerichtet sind, warum sollte Gott ihnen nicht zeigen, was er mit ihrem Leben vorhat? Wenn ich mein Herz auf ihn ausrichte, dann werde ich auch erleben, wie Gott sein Herz mir zuwendet und mich führt. Und weitere Vorbemerkung noch aus Psalm 24, da heißt es, jeder, dessen Herz und Hände frei von Schuld sind, der keine Götzen anbetet und keinen Meineid schwört, der wird Segen empfangen vom Herrn. Gott, sein Retter, wird ihm in Treue begegnen. Daran erkennt man Gottes wahres Volk, Menschen, die nach ihm fragen. Es sind die, Herr, die deine Nähe suchen und vor dein Angesicht treten. Sie sind die rechten Nachkommen Jakobs. Also Menschen, die ihr Herz und ihre Hände frei halten von Schuld, die suchen, Gottes Willen zu tun und seinen Weg zu gehen. Ich möchte uns heute Morgen mit uns hineingehen in eine Situation in der Apostelgeschichte. Das ist die Situation, wo Paulus die Anweisung bekam, dass das Evangelium jetzt aus Asien nach Europa rüberkommen sollte. Und aus dieser Geschichte möchte ich uns ein paar Prinzipien ableiten und Hinweise geben, die auch uns eine Hilfe sein wollen, um das Reden und das Führen Gottes in unserem Leben deutlicher zu verstehen. Apostelgeschichte 16, die Verse 6 bis 10. Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden, aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie sich dann Mysien näherten, versuchten sie, nach Bithynien weiterzureisen, aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten sie unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien. Denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Wenn wir so diese ganzen Ortsnamen hören, können wir uns das nicht so ganz genau vorstellen. Wo und wie, uns ist wahrscheinlich die Karte nicht vor Augen. Aber ich habe uns hier eine Karte, die uns ein bisschen den Hinweis gibt oder so hilft zu verstehen, was in dieser Zeit passiert ist. Ein kurzer Abriss. Paulus und Silas waren auf der sogenannten zweiten Missionsreise unterwegs. Sie besuchten Gemeinden, die Paulus bei seiner ersten Missionsreise gegründet hatte. Und in Lystra kam noch Timotheus in das Team hinein. Ab jetzt war er auch mit dabei. Und jetzt wollten sie weiterziehen, um in der Provinz Asien weiter zu missionieren. Wahrscheinlich hatten sie die großen Hafenstädte wie Ephesus oder Smyrna im Blick. Sie wollten dorthin, um dort das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Aber jetzt heißt es ganz einfach, in diesem Text, den wir gerade gehört haben, der Heilige Geist hinderte sie daran. Der Heilige Geist hinderte sie daran. Wie das der Heilige Geist getan hat, würden wir zwar sehr gerne wissen, aber uns wird es nicht gesagt. Und vielleicht ist das auch ganz gut so. Wie schnell würden wir dann so den Ratgeber schreiben mit den 5 Schritten, wie wir erkennen, dass der Heilige Geist uns daran hindert, und das würde dann in Millionenauflagen gedruckt und verbreitet werden. Aber es wird uns nicht näher berichtet. Aber was interessant ist, der Heilige Geist gab ihnen nur ein Nein. Er sagte nicht, wohin sie sonst hingehen sollten. Es war einfach nur Nein. Und daraufhin haben Paulus und seine Mitarbeiter beschlossen, anstatt nach Süden weiter Richtung Norden zu ziehen. Und wir lesen, sie beschlossen es. Scheinbar haben sie überlegt und hatten daraufhin den Eindruck, es könnte jetzt das Klügste sein, dass sie das jetzt tun. Und sie hatten scheinbar den Eindruck, dass sie weitermachen sollten, dass sie jetzt nicht hier stehen bleiben sollten. Und so gingen sie also nach Norden und durchzogen die Provinz Galatien. Und in dieser Zeit sind diese Gemeinden, an die der Galaterbrief geschrieben ist, entstanden. Und dann wollten sie weiter nach Norden, nach Bithynien, das ist ein bevölkerungsreiches Gebiet an der Schwarzmeerküste. Und auch dort gab es blühende griechische Städte, zum Beispiel die Stadt Nicäa, wo sich später ein Konzil traf, um das Glaubensbekenntnis von Nicäa zu formulieren. Die Strategie von Paulus waren die Metropolen, die großen Städte, wo viele Menschen lebten, um dort das Evangelium zu verkündigen, von wo aus dann das Evangelium weitergehen würde. Und jetzt heißt es wieder, der Geist Jesu ließ es nicht zu. Wieder musste Paulus entscheiden nach diesem Nein, dass der Heilige Geist es nicht zugelassen hat, was machen sie weiter? Was soll jetzt passieren? Und jetzt ziehen sie weiter westwärts nach Troas. Und in Troas bekommt Paulus dann eine Vision und jetzt erst hat er die Gewissheit, wo es wirklich weitergehen soll. Gott führt durch eine Vision von dem asiatischen Kontinent nach Europa. Die ganze Apostelgeschichte ist voll von Berichten, in denen Menschen ganz konkret Gottes Führung erlebt haben. Und in diesen 28 Kapiteln der Apostelgeschichte empfinden wir das so geballt und denken manchmal, in unserem Leben müsste das auch so sein. Jeden Tag muss irgendeine Vision, irgendein Hinweis Gottes kommen. Da lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 8, dass Gott Philippus, den Kämmerer, in die Wüste schickt, wo er dann diesen Finanzminister aus Äthiopien ihn trifft und ihn dort tauft. In Apostelgeschichte 9 begegnet Gott Saulus vor Damaskus. In Apostelgeschichte 10 schickt der Heilige Geist Petrus unmittelbar zu diesem römischen Hauptmann Cornelius. In Apostelgeschichte 13 lesen wir, wie der Heilige Geist spricht zu den Ältesten in Antiochien und er ihnen den Auftrag gibt, Paulus und Barnabas in die Mission auszusenden, worauf dann die erste Missionsreise folgte. Ganz geballt, auf wenigen Kapiteln. Wie ist das heute? Vielleicht bist du auch gerade in einer Lebenssituation, in der du dir irgendein klares Reden Gottes, ein klares Zeichen wünschst. Und du betest vielleicht und hast den Eindruck, Gott schweigt. Warum tut er das? Warum fällt nicht so dieser berühmte Zettel vom Himmel, wo genau draufsteht, was wir tun sollen? Das gibt es heute noch. Vielleicht kennt jemand von euch die Real Life Guys, Philipp und Johannes Mickenbecker, so zwei junge Leute mit einem sehr coolen YouTube-Kanal. Und der Philipp hat dann daraufhin auch nochmal ein Buch geschrieben, The Real Life Story, in der er auch so sein eigenes Leben beschreibt und beschreibt, wie er als junger Mann, der in einem Elternhaus, in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist, sich aber davon distanziert hat und wie er aber irgendwann ins Fragen kam und Gott so die Frage gestellt hat, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Und er betete, dass Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann lass doch Feuer vom Himmel fallen. Interessante Geschichte, ich empfehle euch das mal da auf YouTube ein bisschen zu googeln oder dieses Buch zu lesen und wie Gott wirklich seine Bitte erhört hat, total spannend. Und wie viele Menschen haben andere Fragen, was ist der richtige Lebenspartner, was ist die richtige berufliche Entscheidung? Und oft stehen wir ja vor Entscheidungen, wo beide Wege irgendwie richtig sind. Beide Wege sind gut. Es ist nicht das eine das Gute und das andere das Böse, wo man genau weiß, was man tun soll, sondern es geht darum, mehreren sinnvollen und wichtigen Dingen das Richtige herauszufinden. Ist die Führung Gottes vielleicht nur etwas für Spezialisten, für Profis, so wie Paulus? Nein, die Bibel ermutigt uns, dass wir mit der Führung des Heiligen Geistes rechnen dürfen. Das haben wir in diesen Versen vorhin schon gehört. Im Johannesevangelium Kapitel 16 lesen wir, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Der Heilige Geist will uns in alle Wahrheit leiten, er will uns führen. Und möchte gerne jetzt nochmal auf so vier Gedanken herausstreichen aus diesem Text von Paulus, die uns helfen können, die Führung Gottes zu erleben. Erstes Prinzip, die Führung des Heiligen Geistes. Nicht jede Not ist eine Führung des Heiligen Geistes. Wir können aus diesem Text, aus Apostelgeschichte 16, die Frage stellen, gibt es denn überhaupt eine größere Aufgabe, als Menschen das Evangelium zu bringen? Paulus ist in Asien und in Bithynien unterwegs, um diese Aufgabe auszuführen. Er will, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen und Gott sagt Nein an dieser Stelle. Komisch. Gott sagt zu so einem Weg, wo wir denken, das ist doch das Beste und Wichtigste, was er tun kann, Nein. Martin Luther hat über diese Stelle gesagt, es kommt nicht darauf an, gute Werke zu tun, sondern Gottes Willen. Auch wenn ich die ganze Welt bekehren könnte, Gott will uns in seinem Gehorsam behalten, damit wir nicht von uns selbst anfangen, aus eigenem Gutdünken, sondern nur seinen Willen tun. Tun wir etwas darüber hinaus, so ist es vom Teufel, auch wenn es noch so köstlich wäre. Soweit die Worte Martin Luthers. Bei Gott geht es scheinbar nicht darum, unbedingt und möglichst viel zu tun, sondern es geht darum, Gottes Willen zu tun. Das, was von ihm jetzt gerade dran ist. Auch wenn ich gerade vielleicht am liebsten die ganze Welt bekehren würde, ist es doch nicht so nicht gesagt, dass ich in dem Moment genau Gottes Willen tue. Es kann sein, dass ich etwas tue, was so mein eigener Antrieb oder mein eigener empfundener Auftrag ist. Und so ist es wichtig zu wissen, dass nicht jede Not auch gleichzeitig eine Berufung ist, eine Berufung Gottes ist. Wenn ich in unsere eigene Geschichte zurückschaue, Anna und ich, als wir uns so gemeinsam auf den Weg gemacht haben, gefragt haben, was könnte dran sein, hatten wir so ein Projekt in Brasilien vor Augen, wo wir dachten, das könnte das sein, wo Gott uns vielleicht gebrauchen möchte. Und so haben wir uns 3 Jahre Bibelschulzeit darauf vorbereitet, gefragt und geplant und gedacht, das könnte der Weg sein und darauf zugegangen. Und dann, nach 2,5 Jahren, ging diese Tür zu. Gott hat diesen Weg nicht bestätigt. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht diesen Sprachfehler erliegen und nicht mehr Nein sagen können. Es gibt Menschen, die denken, überall, wo sie eine Not sehen, dass Gott sie ruft, dort in die Bresche zu springen. Diesen Kreis leiten, bei jener Sitzung dabei zu sein, dieses und jenes tun. Und wie viele Christen gibt es auch, die ausgebrannt sind. Wir müssen anerkennen, dass vieles in unserem Leben, was wir tun, nicht unbedingt vom Heiligen Geist geführt ist, sondern unserer eigenen Wahl und unserer eigenen Entscheidung entspringt. Und so ist es wichtig, dass wir immer mal wieder zurücktreten und fragen, bin ich eigentlich noch auf dem richtigen Weg? Bin ich auf dem Weg der Führung Gottes? Der Führung des Heiligen Geistes. Ein zweites, was wir in diesem Text sehen, über die Führung Gottes oder Führung des Heiligen Geistes, manchmal müssen wir warten. Das erste Nein kam in Lystra. Und hier bekamen sie keinen neuen Auftrag. In Galatien kam dann das zweite Nein. Und erst in Troas kam dann dieser nächste Fingerzeig. Zwischen Lystra und Troas liegen mehrere hundert Kilometer. Einige Monate von Unsicherheit und Ungewissheit bei Paulus. Er bekam zwar ein Nein, aber kein so oder dort geht es weiter. Wenn wir über die Führung des Heiligen Geistes nachdenken, dann gehört auch das dazu. Es gibt Zeiten, wo wir aushalten müssen, wo wir abwarten müssen, wo wir nicht genau wissen, wo es hingehen soll, wo es unklar ist, wie ich mich konkret entscheiden soll. Zeiten, in denen wir keine Weisung von Gott haben. Und diese Strecken gehören auch in unserem Leben dazu. Und sie müssen nicht ein Zeichen davon sein, dass mein Glaube zu klein ist, dass ich vielleicht nicht nah genug an Gott dran bin. Solche Wüstenzeiten, wo wir vielleicht auch irgendwie auch deprimiert werden darüber, dass es unseren Glauben vielleicht auch dadurch niederdrückt und schwächt, dass ich bete und plötzlich keine Kraft mehr spüre, dass wir nur noch seufzend vor Gott stehen und sagen, Gott, was soll das? Warum tust du nichts? Und dieser Zustand muss kein Widerspruch zu dem Wirken des Heiligen Geistes sein. Denn gerade auch an solchen Nullpunkten, in solchen Wüstenzeiten ist Gott da. Er identifiziert sich mit unserer Schwachheit, indem er mit uns seufzt und der Heilige Geist uns in unserem Seufzen vor Gott vertritt. Im Römerbrief heißt es ja, dass uns der Heilige Geist mit unaussprechlichen Seufzern vor Gott vertritt. Er hält unsere Beziehung zu Gott aufrecht, auch wenn wir das vielleicht unmittelbar gerade nicht so spüren oder das Gefühl haben. Und so zeigt sich geistliches Leben oder mit Jesus unterwegs zu sein nicht immer darin, dass ich geistlich gut drauf bin und dass alles gelingt, sondern vielleicht gerade in solchen verlegenen Situationen, wo ich nicht weiter weiß, zeigt sich, dass er in Treue an uns festhält. Also es gibt Zeiten von Dunkelheit in unserem Leben, wo wir nicht den nächsten Schritt sehen. Und es gibt Zeiten, wo es hell und klar ist, wo wir genau wissen, wo es lang geht. Und es gilt trotzdem, diese Spannung in beidem auszuhalten. Ein dritter Hinweis von diesem Text her über die Führung des Heiligen Geistes: manchmal müssen wir selbst entscheiden. Klingt irgendwie nicht so richtig geistlich. Es klingt doch besser, wenn man nicht sagen kann, das hat mir Gott gesagt, das hat mir der Heilige Geist gesagt. Aber wenn wir uns Paulus hier anschauen, nachdem Gott ihm ein Nein gegeben hat, blieb er nicht in Galatien sitzen und wartete auf einen neuen Befehl, sondern er zog zunächst mal weiter Richtung Norden. Und nachdem dieser Weg auch versperrt war, ging er weiter Richtung Westen. Also Paulus ging in diesen Zeiten der Unsicherheit weiter. Er tat das, was am nächsten liegt. Paulus gebraucht seinen Verstand. Nicht bei jedem Schritt hat er absolute Klarheit. Das schreibt er auch im Römerbrief. Da heißt er: ihr sollt wissen, Geschwister, in Kapitel 1, Vers 13, dass ich mir schon oft vorgenommen hatte, euch zu besuchen, nur stand dem bisher jedes Mal etwas im Weg. Ja, Paulus hatte sich etwas vorgenommen, wollte den Weg Richtung Rom gehen, aber es kam immer etwas anderes dazwischen, wo Gott diese Tür nicht aufgemacht hat. Ich habe es mir vorgenommen. Also es gibt nicht immer direkte, unmittelbare Führung Gottes, wo in unserem Glauben auch unser Menschenverstand gefragt ist. C.S. Lewis soll einmal gesagt haben, dass 80% der Führung Gottes mit dem gesunden Menschenverstand zu tun haben. Oder der bekannte Theologe John Stott hat einmal gesagt: Gottes Verheißung, uns zu führen, ist nicht dazu da, um uns das Nachdenken zu ersparen, wo wir selbst Verantwortung übernehmen müssen. Das ist kein Widerspruch zur Leitung des Heiligen Geistes. Und oft erleben wir die Führung Gottes auch dann erst, wenn wir uns selbst in Bewegung machen. Wenn ich frage, was sind eigentlich meine Gaben, was kann ich, wo soll ich anpacken, ist es vielleicht das Naheliegendste, zuerst einmal sich in einen Bereich reinzudenken und da mal mit anzupacken und zu erleben, ob Gott das bestätigt oder ob er diese Tür zumacht. Gott bestätigt oder streicht durch. Wir dürfen Schritte gehen, aber offen darin sein, dass Gott führt. Manchmal beten wir und wir haben das Empfinden, dass Gott uns nichts sagt. Aber dann redet Gott zu jemand anderem und der gibt uns dann durch einen anderen einen Hinweis, dass jemand auf mich zukommt und sagt: ich habe den Eindruck, Gott hat mir gesagt, ich soll dir diesen Hinweis geben. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir auch als Gemeinde dann eine Kultur entwickeln, wie wir mit solchen prophetischen Eindrücken umgehen. Ich wünsche mir, ich habe den Traum, dass wir so ein Team haben, ein prophetisches Team, das so die Ohren bei Gott hat und Eindrücke, die aus der Gemeinde kommen, wahrnehmen und uns als Älteste auch damit bereichern und uns da auch Hinweise geben, uns helfen, Wege zu finden. Wir müssen manchmal selber entscheiden. Vorletzte Woche waren wir in so einer Situation als Familie. Mein Vater hatte in der Patientenverfügung verfügt, dass er nicht eine Magensonde bekommen sollte. Und dann waren wir in dieser Situation, dass mein Vater im Krankenhaus lag. Er hatte sich die Sonde, die er in der Nase hatte, irgendwie rausgezogen. Und wir wussten nicht, wie sollen wir damit umgehen. Es war für uns ganz komisch. Mein Vater konnte nicht selber Nahrung zu sich nehmen. Und wie gehen wir damit um? Er kriegt jetzt keine Nährstoffe. Und wir haben überlegt, wir haben uns mit dem Arzt beraten, sollen wir ihm nochmal eine Magensonde legen lassen? Und dann saßen wir mit dem Arzt zusammen, der hat uns das erklärt. Es war ein ganz toller Oberarzt von dieser Station, wo mein Vater war. Der auch, und dieser Arzt war auch Oberarzt der Palliativstation. Und der uns einfach auch sehr sachlich, aber trotzdem sehr liebevoll gefragt hat, was wollen Sie damit noch erreichen? Wollen Sie das hinauszögern, auf was Ihr Vater sowieso zugeht? Wir haben so gebetet, dass wir nicht da irgendwie durch diese Entscheidung über Leben und Tod entscheiden. Und wir haben diese Entscheidung aber trotzdem doch nochmal Gott hingelegt. Und unser Herr war gnädig, dass er uns diese Entscheidung abgenommen hat, dass unser Vater am nächsten Tag dann zum Herrn heim durfte. Dass ihm diese OP erspart blieb. Und trotzdem hat uns niemand diese Entscheidung abgenommen. Wir mussten das selber überlegen und eine Meinung dazu finden. Gott bestätigt durch Zeichen einen Weg oder durch verschlossene Türen verschließt er einen anderen Weg. Also wir müssen manchmal selbst entscheiden, selber nachdenken. Und im vierten möchte ich gerne nochmal auf vier Prinzipien eingehen, wie wir die Führung Gottes erleben können. Paulus erlebte ja in Troas nachts diese Vision. Wie war das? Hat er da die ganze Nacht durchgebetet? Wir wissen nur, dass er einen Mann sieht, der zu ihm spricht, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Das war für ihn die Weichenstellung. Ich hatte vor einer Weile nachts mal einen Traum, in dem Gott mich auf einen Bekannten aufmerksam gemacht hat. Und irgendwie wachte ich auf und war noch so dieser Traum da und ich spürte irgendwie eine gewisse Dringlichkeit, was zu tun, Kontakt mit ihm aufzunehmen und ihn irgendwie auf das Thema Glaube aufmerksam zu machen. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Dann habe ich mal Conny gefragt, Conny Torun, die erfahrener ist mit dem, dass Gott durch Träume redet und sagt, was würdest du tun? Und sie hat gesagt, mach das doch. Wenn Gott dir diesen Hinweis gibt, wag es. Dann habe ich das getan, habe ihm einen Brief geschrieben, habe ihm noch eine CD dazugelegt. Das wäre toll, wenn ich euch jetzt erzählen könnte. Der ist zum Glauben gekommen, hat nur darauf gewartet. So war es nicht. Er hat anders reagiert, als ich es mir gewünscht hätte. Aber von meiner Seite sage ich, ich war dem gehorsam, was Gott mir gesagt hat. Ich bin diesen Schritt gegangen und letztendlich liegt es an Gott, mit ihm, diesem Bekannten, seinen Weg weiterzugehen. Und auch bei Paulus waren diese Visionen nicht der Normalfall. Und wenn wir nicht Visionen haben, in denen klare Führung Gottes kommt, wie können wir dann entscheiden? Was sind Hinweise, was sind Prinzipien, die uns dabei helfen? Und ein erstes ist die Klarheit durch Gottes Wort. Gottes Reden widerspricht nie seinem schriftlich geoffenbarten Willen Gottes. Und die Bibel sagt zu ganz vielen Themen etwas. Über das Thema Ehe, über das Thema Arbeit, über das Thema Geld, über das Thema, wie wir mit unseren alt gewordenen Angehörigen umgehen sollen, wie wir mit unseren Kindern umgehen sollen. Ja, uns ist im Moment so wichtig, ja, wo unsere Eltern in diesem fortgeschrittenen Alter sind, für sie da zu sein. Ja, wo Gott sagt, du sollst Vater und Mutter ehren. Das heißt, dass wir ansprechbar sind, dass wir für sie erreichbar sind, dass wir ihnen die Zuwendung geben, die sie brauchen. Da hat sich Gott schon festgelegt, da brauchen wir nicht danach fragen. Und wenn zum Beispiel ein verheirateter Mann eine attraktive Frau kennenlernt und sich dann fragt, ist es vielleicht Gottes Wille, dass ich mit ihr eine Beziehung anfange? Und vielleicht verschärft sich die Situation sogar noch, dass dieser Mann merkt, man, mit dieser Frau kann ich sogar noch besser beten und Bibel lesen als mit meiner eigenen Frau. Ist das vielleicht ein Zeichen Gottes? Dann ist die klare Antwort aus der Bibel nein. Gott sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Die Frage, soll ich arbeiten gehen? Na klar sollst du arbeiten, wenn du gesund bist. Sorge für dein Einkommen. Soll ich die Wahrheit sagen? Na klar sollst du die Wahrheit sagen. Soll ich Steuern zahlen oder lieber schwarz arbeiten und Geld, das ich einnehme, etwas der Gemeinde geben? Jesus sagt nein. Gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und so hat Gott in ganz vielen Dingen seinen Willen schon festgelegt. Da brauchen wir nicht nochmal nachzufragen, ob das wirklich auch für mich gilt. Gottes Wille ist, dass ich ein geheiligtes Leben führe. Jesus will, dass ich ihm ähnlicher werde. Jesus will, dass ich dankbar bin, dass Freude in meinem Herzen ist. Er will, dass ich im Gebet an ihm dranbleibe. Er will, dass ich ein Vorbild bin. Er will, dass ich in guten Werken wandle. Das ist Gottes allgemeiner Wille, da brauche ich nicht danach fragen. Und manchmal spricht Gott auch ganz konkret durch einen Vers zu mir. Psalm 119 lesen wir, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinen Weg. Die Bibel gibt uns manchmal durch Bibelverse konkrete Hinweise in konkreten Situationen. Aber die Bibel ist nicht ein Zauberbuch, so nach diesem Motto, Gott, zeig mir, was dein Wille ist. Und nämlich die Bibel, schlag's auf mit dem Finger rein und da steht, Judas ging weg und er hängte sich. Das klingt nicht so gut. Ich versuche es nochmal. Nochmal Bibel zu, geblättert und wieder aufschlagen, Finger rein. Und das heißt an dieser Stelle, dann geh und handle genauso. Das kann ja gar nicht sein. Und wieder zugeschlagen, wieder weiter geblättert, das dritte Mal. Und was du tun sollst, das tu bald. Also, es wäre so schön, wenn es so wäre, aber das funktioniert so nicht. In dem, wie ich die Bibel lese und bete, erlebe ich, dass Gott redet. In Johannes 7, Vers 17 heißt es, wer bereit ist, das zu tun, was Gott will, der wird erkennen, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich mir das selbst ausgedacht habe. Dieser Vers war ein Vers, der für uns, für Anna und mich in unserer Zeit, als wir uns kennengelernt haben, als wir so unseren Weg gesucht haben, unseren gemeinsamen Weg, wie kann das weitergehen, war das ein Vers, der uns sehr deutlich geholfen hat. Ja, so, wer bereit ist, Gottes Willen zu tun, der wird erkennen, ob das von Gott kommt oder ob es eigene Gedanken sind. Wenn wir uns auf dem Weg mit Gott unterwegs aufmachen, dann spüren wir bestätigende Zeichen, dann bestätigt Gott das in unserem Herzen, wenn wir Schritte gehen und zeigt, ob das die richtigen Wege sind. Menschen, die mit dem Wort Gottes, der Bibel leben, bekommen ein Empfinden und ein Gespür für den Willen Gottes. Ein zweiter Hinweis oder ein zweites Prinzip ist Klarheit durch das Bleiben bei und in Jesus. Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Also es ist in dieser engen Verbindung mit Jesus zu bleiben. Wer mit Jesus lebt, der hat eher ein Gespür für die Leitung des Heiligen Geistes als jemand, der nur ab und zu mal so diese Gemeinschaft mit Jesus sucht. Gerade wenn er es dann mal wieder will und mal wieder braucht. Wer eine intensive Beziehung zu einem anderen Menschen hat, der versteht auch eine Geste, ein Augenzwinkern. Anna und ich, wir brauchen uns manchmal nur anzugucken und ahnen schon, was der andere gerade so denkt und was er gerade in einer gewissen Situation jetzt gerade machen würde. In Psalm 32 heißt es, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten, seid nicht wie Ross und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss, sie werden sonst nicht zu mir kommen. Es ist wichtig, dass wir unseren Blickkontakt zu Jesus behalten, mit ihm in Verbindung stehen und dann wird er uns leiten. Er wird uns den Weg zeigen. Ein drittes Prinzip ist die Klarheit durch den Gehorsam. Wer in Jesus bleibt, der bleibt auch im Gehorsam. Apostelgeschichte 5 lesen wir, wir sind Zeugen für das alles, wie er und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Ja, Gott gibt denen, die ihm gehorchen, den Heiligen Geist. Und deswegen ermahnt uns auch die Bibel, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben oder nicht dämpfen, sondern dass wir brennend im Geist bleiben, dass wir offen bleiben in der Verbindung zu ihm, dass der Heilige Geist uns weiterführen kann. Gott verspricht, die zu führen, die bereit sind, seinen Willen gehorsam zu sein. Wenn ich nur das tun will, was ich will, warum sollte Gott mich dann leiten? Da steht ja mein Plan schon fest. Und vierter Gedanke, viertes Prinzip, Klarheit in der Stille. In der Kirchengeschichte gab es die sogenannten Wüstenväter. Das waren Menschen, die in die Wüste, in die Stille hinausgegangen sind, um dort intensiv die Nähe zu Gott zu suchen. Und interessant war, dass diese Leute immer wieder von außen aufgesucht wurden, dass Menschen dorthin gegangen sind, weil man gespürt hat, bei denen ist etwas von der Nähe Gottes zu spüren. Dort ist etwas vom Reden Gottes wahrzunehmen. Menschen, die aus dieser Stille leben, sind Menschen, deren Nähe man suchen wird, wenn man sich nach Gott ausstreckt, weil man merkt, dort ist Segen zu finden in dieser Stille. Still zu sein vor Gott und das Hören auf Gott ist eine ganz wesentliche Voraussetzung, dass Gott uns leiten kann. Der Hauke hat mir in den letzten Tagen eine Nachricht geschickt, wo er mir sagte, ich habe heute Morgen meine Zeit mit Gott einfach den Herrn gefragt, Herr, was liegt dir gerade auf dem Herzen? Und dann hat Hauke gesagt, ich hatte den Eindruck, dass Gott mir was mitgegeben hat für dich. Und dieser Satz, den er mir da mitgegeben hat, war für mich und auch für uns als Familie ein ganz, ganz großer Trost in dieser Situation, durch die wir jetzt gerade gegangen sind. Es hat uns total ermutigt. Es war ein Satz, der aus der Stille herauskam, aus dem Hören, aus dem Sein vor Gott. Gottes Führung erfordert Stille, jeden Tag, im Besonderen bei Entscheidungen. Und Stille auszuhalten ist nicht immer einfach. Wir würden gerne viel lieber was tun, Schritte gehen, ich muss doch was tun. Aber manchmal ist es dran, einfach auch Stille auszuhalten. Und in diese Vertrautheit der Stimme Gottes wahrzunehmen. Und etwas, was noch ganz wesentlich ist, ist, dass die Führung Gottes immer auch von dem Frieden Gottes begleitet ist. Wenn ich den Eindruck habe, das ist die Entscheidung, die ich treffen soll, der Weg, den ich gehen soll, und der Friede Gottes stellt sich nicht ein, sondern Unruhe und Zerstörung, dann ist das ein relativ deutliches Kennzeichen, dass da nicht die Führung Gottes mit im Spiel ist. Paulus schreibt an die Philipper, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Und das ist das, was wir erleben werden, wenn wir uns in der Führung Gottes auf den Weg machen. Der Friede Gottes wird sich einstellen und ein tiefer Friede wird auf diesem Weg unterwegs dabei sein. Ich möchte gerne zum Schluss noch einmal diese Dinge wiederholen. Ich möchte uns nochmal mitnehmen. Führung Gottes, nicht jede Not ist Führung und Auftrag des Heiligen Geistes. Die Führung Gottes bedeutet manchmal, dass wir warten müssen, aushalten müssen. Die Führung Gottes bedeutet aber auch, dass wir manchmal selber entscheiden müssen. Und aushalten und Entscheidungen zu treffen, das ist eine Spannung. Die können wir nicht immer auflösen. Wie können wir Gottes Führung erleben? Durch Gottes Wort. Wie können wir Führung Gottes erleben? Durch das Bleiben in Jesus. Durch das Bleiben im Gehorsam und im Aushalten von Stille und im Erleben des Friedens Gottes. Amen.